So, guten Abend zusammen. Wir wollen beten und dann setzen wir das Studium des Buches Haggai fort. Soweit sind wir noch gar nicht gekommen, aber heute soll es weitergehen. Und bevor wir das tun, möchte ich euch bitten, vielleicht aufzustehen. Wir wollen beten und dann studieren wir die Bibel. Danke, Jesus Christus, für diesen Abend, für diesen neuen Tag, den wir mit dir, für dich leben dürfen. Danke, dass du auch an diesem Tag uns reich beschenkt hast und auch heute Abend uns reich beschenken möchtest, indem du dich uns offenbarst durch dein Wort, in der Gemeinschaft hier miteinander. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen. Und weil wir wissen, Herr, dass du der Geber aller guten Gaben bist, wollen wir dir dafür danken, Herr, für das alles, was wir empfangen. Herr, segne und schenke wirklich Klarheit und Erkenntnis im Hören. Gebe Freimut und Klarheit im Reden, dass es wirklich gut wird und dass es tief hineinführt in dein Wort und dass es dich verherrlicht und dich groß macht. Darum bete ich dich. Amen. So, wir sind letztes Mal gestartet mit dem Buch Haggai, ein kleines Prophetenbuch. Und damit, bevor ich eine gewisse Einleitung mach und uns da hineinnehme, den Hintergrund von diesem kleinen Propheten aufzeige, habe ich versucht, letzten Mittwoch schon einen gewissen Überblick über dieses Buch zu geben, damit ihr schon den Eindruck habt, wir waren bei Haggai und dass es nicht irgendwann mal kommt. So, das haben wir letztes Mal kurz uns angeschaut. Das Buch kann man in 5 Teile gliedern. Ich habe jetzt versucht, das Buch thematisch zu gliedern, um einen Einblick zu bekommen, um ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, was ist das Thema des Buches Haggai. Und das werde ich heute versuchen, euch noch ein bisschen mehr deutlich zu machen, indem wir den Hintergrund etwas erarbeiten von dem Buch Haggai. Aber soweit, dass es 5 Abschnitte gibt, 5 Themen, können wir so sagen. Es gibt eigentlich nur 2 Weissagungen in diesem Buch. Das heißt, 2 Weisungen Gottes, die an Haggai ergehen und der wiederum dem Volk Juda und Benjamin das sagt. Aber diese 2 Weisungen kann man in 5 Themen, 5 Glieder, 5 Themen gliedern. Und der erste Abschnitt, nehme das Tuch weg hier. Der erste Abschnitt, geht es um die richtige Perspektive. Und zwar die richtige Perspektive, wenn es darum geht, den Tempel wieder aufzubauen. Das ganz große Thema, das das ganze Buch umschließt, das ist der Aufbau des Tempels, der zerstört worden ist. Erstmal der buchstäbliche Tempel, der Salomo-Tempel zerstört. Und dann ging es darum, ihn wieder aufzubauen. Und dann musste Haggai als Prophet eine gewisse Prioritätensetzung machen, das Volk ausrichten. Das ist der erste Abschnitt bis Vers 15. Ab Kapitel 2 geht es um die richtige Perspektive. Das Volk war sehr entmutigt, es gab Widerstände und Schwierigkeiten in Bezug auf den Aufbau des Tempels und es brauchte eine Ermutigung und Ausrichtung. Und Haggai ist gekommen, um ihnen eine gewisse Perspektive zu geben, damit sie nach vorne schauen konnten und wissen, warum sie es machen, wie sie es machen und somit Kraft wieder bekommen. Dann der dritte Abschnitt, das ist Verse 10 bis 14. Heute muss ich ein bisschen am Mikro kleben bleiben, das wird für mich schwer. Kapitel 2, 10 bis 14, da geht es um die richtigen Werkzeuge. Es geht immer noch um den Tempelaufbau und welche Werkzeuge gilt es zu verwenden. Und Verse 15 bis 19, immer noch im zweiten Kapitel, ihr merkt, dass das erste Abschnitt Kapitel 1 und dann die restlichen 4 Kapitel 2 sind. Da geht es darum, um die richtige Haltung. In welcher Haltung gilt es, den Tempel aufzubauen? Da geht es um die Herzenshaltung, auch das werden wir uns anschauen. Und dann zum Schluss um die richtige Grundlage. Da geht es um die Verheißung und die Zusage Gottes, die er dann Serubabel gibt. Und was das zu bedeuten hat, werden wir ab Vers 20 bis 23 anschauen. Das ist so ein ganz grober Überblick über das Buch Haggai. Und bevor man jetzt ins Detail geht und Vers für Vers durcharbeitet und sich klar werden lässt, was sagt er eben über die richtige Priorität, Perspektive, Werkzeuge, Haltung und Grundlage, müssen wir ein Stück weit ein bisschen am Kontext arbeiten. Das heißt, an dem Zusammenhang. Wir müssen das Buch Haggai in die Bibel an die richtige Stelle nicht setzen, sondern wissen, wo es an der richtigen Stelle steht, um dann die Botschaft einzuordnen. Und das müssen wir aus zwei Perspektiven machen. Wir müssen das eine aus der biblischen Perspektive machen. Das heißt, welche Funktion übernimmt das Buch Hagai innerhalb der Bibel? Warum befindet das Buch Hagai sich in der Bibel? Und warum steht es da, wo es steht? An der Stelle? Das werde ich gleich mit euch machen. Und das andere, wir müssen uns auch ein Stück weit die historischen Zusammenhang anschauen. Also, wer war Hagai? So Ella hat es letztes Mal gesagt. Wer war Hagai oder zu welcher Zeit? Was sind die Geschehnisse damals gewesen und was führte zum Auftreten Hagais bei? Und wenn ich das so sage, dann habe ich schon mal im Hinterkopf, das ist eine Menge an Informationen. Ich hoffe, ich werde das so kompakt und so gut es geht euch dazu bringen, dass ihr nicht denkt, wir haben uns ja keine Bibelschule hier angemeldet, sondern wir kommen zu der Bibelstunde. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, um dann wirklich auch bei der Botschaft zu bleiben. Und ich hoffe, dass dadurch auch ihr etwas zu hören bekommt, was ihr vielleicht noch nicht gehört habt und zu anderen vielleicht aber auch durch Wiederholung gefestigt werdet, das, was ihr schon mal gehört habt. Ich möchte starten und das Erste, was ich machen möchte, ich werde das jetzt gleich wegwischen. Wer das noch haben möchte, schnell abfotografieren, ansonsten einfach auf mich zukommen und ich kann es euch ungefähr sagen, weil ich werde gleich die Tafel nochmal brauchen. So ein nasses Tuch oder so, das wäre. Ja, ganz bis in die Spitze. Also, bevor so lange der Eddie es holt, möchte ich euch bitten, Lukas Evangelium aufzuschlagen. Wundert euch nicht, wir müssen das aufmachen, um jetzt in das Buch Hagai einzuordnen. Das heißt, wir fragen uns, welche Funktion hat der Prophet Hagai? Grundsätzlich haben die Propheten im Alten Testament und somit können wir auch dann Hagai einordnen. Lukas Evangelium Kapitel 24, du bist lieb, das ist ein wahrer Diakonendienst, gell? Nach biblischem Verständnis. Also, wir schlagen Lukas auf. Lukas Kapitel 24, Vers 44 und dann 45. Oh, guck mal, Spitze, ich danke euch. Vers 44, 45. Wir müssen den Propheten in das Alte Testament einordnen und in den hebräischen biblischen Kanon. Das heißt, in das Verständnis, wie der Hebräer damals das Alte Testament verstand. Ich möchte euch einen Text lesen. Und das ist deswegen ein guter Text, weil dieser Text sagt uns, wie Jesus das Alte Testament verstand und was er sagt, was die Botschaft des Alten Testaments ist. Okay? Also geht mal mit mir in Lukas 24, Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, zu seinen Jüngern, nachdem er sich ihnen erschienen ist, sprach er zu ihnen, die sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Also Jesus kommt und ist auferstanden, die Jünger sind ganz verstört, die sind total durcheinander, die können das überhaupt nicht einordnen, was geschehen ist. Sie haben eine große Hoffnung auf Jesus als Messias gesetzt. Sie haben erwartet, dass er kommt und die Feinde besiegt und sich auf den Thron Davids setzt und dann in den Tempel hineingeht und dann regiert und all die Nationen zu ihnen kommen und somit das Davidische Reich aufgerichtet wird. Als er dann gestorben ist, nachdem er nach Jerusalem hineingeritten ist und alle Volksmenge jubelten, freuten sich, das ist jetzt der Sohn Davids, Hosianna, Hosianna haben sie noch gerufen, ein paar Tage später schrien sie alle, kreuzige ihn und dann starb er und die Jünger, die waren durcheinander, die haben das nicht mehr verstanden und gesagt, wie kann das sein? Was ist mit diesem Messias? Und die kamen überhaupt nicht klar mit den Ereignissen, die stattgefunden haben. Und als Jesus dann auferstanden ist und ihnen erscheint, sagt er ihnen Folgendes. Wieso seid ihr so verwundert, wenn ich das jetzt einfach so übersetze? Wieso seid ihr so verwundert? Habt ihr denn keine Ahnung? Habt ihr denn nicht gelesen? Habt ihr denn nicht verstanden, was ich euch eigentlich die ganze Zeit gesagt habe, als ich bei euch war? Dass das, was jetzt geschieht, all das ist, was über mich geschrieben steht im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Was Jesus damit sagt, er sagt, wisst ihr nicht, dass die Ereignisse, die jetzt stattfinden, nichts anderes ist, als das, was über mich in dem hebräischen Kanon geschrieben ist, in der Dreiteilung des hebräischen Kanons. Also Jesus selbst kennt diese Dreiteilung eines hebräischen Kanons. Das habe ich schon mal ganz kurz, ich glaube, in der Gemeindebibelschule mit euch, mit einigen besprochen, so deswegen hier ein kurzer Einblick. Aber ich denke, das ist sehr wichtig. Das heißt, das Alte Testament können wir in drei Teile gliedern. Der erste Teil, ich male jetzt ein bisschen und ich mache das als Schriftrollen. Der erste Teil, erkennt es mal einigermaßen, dass eine Schriftrolle sein soll, okay? So, das soll eine Schriftrolle sein. Der erste Teil sagt Jesus, was ist das für eine Bezeichnung für ihn? Was meint er? In dem Gesetz Mose, richtig? Oder? Ganz genau. Was der Hebräer bezeichnet das Gesetz Mose, das habt ihr mit Sicherheit schon gehört, als die Tora. Ja, das ist die Tora. Und was ist der Inhalt? Also welche Bücher gehören zu dem Gesetz Mose, zu der Tora? Die fünf Bücher Mose, ganz genau. Also, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Buch Mose, das ist die Tora. Und Jesus sagt, wisst ihr nicht, was über mich geschrieben steht in der Tora, in den fünf Büchern Mose? Das ist eine spannende Reise für sich, aber das ist jetzt nicht unser Gegenstand, nur so viel. Er sagt, Mose hat über mich geschrieben, das ist Inhalt. Und jetzt muss man eine Sache, es ist wichtig, dass man versteht, dass die Tora für den Juden als Weisung verstanden wird, weniger als was wir unter Gesetz verstehen. Also in unserem Verständnis sind die ersten fünf Bücher Mose Gesetz, richtig? Was ja grundsätzlich absolut richtig ist. Nur verbinden wir mit dem Wort Gesetz und etwas anderes, was eigentlich die Tora aussagen muss oder sollte. Was verbinden wir mit Gesetz? Es ist etwas, was Freude macht, etwas Schönes. Man darf nicht. Es grenzt ein, es begrenzt, es verpflichtet, es zeigt einem die Unmöglichkeit auf. Es ist etwas, was wir, ich sag mal allgemein, pauschal wahrscheinlich, ist das nicht bei euch so, aber wer liebt schon die Schilder, wo man eigentlich mit 80 durch die Kurve fahren muss und da steht 50? Oh, das ist ein Gesetz. Gesetz geben, dann denke ich, mein Auto, aber ohne weiteres kann ich da durch. Man empfindet das als Eingrenzung, richtig? Das ist nicht so positiv. Hinter diesem Wort Gesetz ist in unserer Zeit und Kultur, wird etwas negativ verbunden. Aber eigentlich, im eigentlichen Sinne, das heißt die Tora, da gibt es einen Bruder, der hat das übersetzt mit Hans-Walter Wolf, hieß er, der hat das mit Weisung übersetzt. Und Weisung ist etwas Positives. Ihr müsst es euch so vorstellen. Stellt euch vor, das Volk Israel ist eine Zeit lang in Ägypten gewesen. Über 400 Jahre. Die haben ihre Identität verloren. Dann kommt ein Mann mit Namen Mose, führt sie heraus und geht mit ihnen in die Wüste. Und sagt, er wird sie in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Aber wo dieses Land ist? Keine Ahnung. Welches Land? Keine Ahnung. Und jetzt stehen sie wirklich buchstäblich in der Wüste. Wie kommen wir dahin? Wer sind wir? Wer ist dieser Gott, der uns hier rausholt? Wird er uns überleben lassen? Ja, nein, hat uns nur rausgeführt, damit wir sterben, oder? Und jetzt überlegt mal, in dieser Situation spricht Gott durch Mose zu dem Volk und sagt, Gott spricht und Gott gibt Weisung. Er gibt eine Anweisung, er gibt eine Hinweisung, eine Zuweisung. Also das ist eine Weisung, das heißt, Gott teilt sich mit. Und sagt, ich meine, jeder, der in der Wüste ist, und dann ist um jedes Schild froh, dass da auftaucht und sagt, da geht's zum verheißenen Land, oder? Das ist doch was Gutes, oder? Und ich, oh nee, schon wieder ein Schild. Ja, und die blöden Schilder. Aber in dieser Weise, das heißt, dass das Volk Gottes in der Orientierungslosigkeit, da teilt sich Gott mit und spricht zu ihnen und gibt seinen Willen kund und sagt, auf diese Art und Weise bringe ich euch in das Land. Das heißt, das ist somit die ersten fünf Bücher Mose legen die Grundlage. Und das ist das Gesetz gleich Weisung. Ja. Also es gibt eine Grundlage für das Volk, dass sie jetzt weiß, wer sie sind, wer Gott ist, was Gott vorhat, wie er sie hinführt, wohin er sie führt. Das ist etwas Gutes, oder? Und das führte dazu, dass eine gewisse Überheblichkeit des jüdischen Volkes gegenüber allen anderen Nationen aufkam. Wisst ihr warum? Denn sie sagten, hat euch Gott eine Anweisung gegeben? Hat Gott zu euch gesprochen? Also zu uns hat er gesprochen, zu euch nicht. Überlegt mal warum. Aber zu uns redet Gott. Guckt mal, wie viel er zu uns redet. Das ist ein Privileg. In dieser Weise versteht, ich sage mal, ein Jude, ein Hebräer, die Tora ist etwas Heiliges, was Gutes, weil Gott sich einfach mitteilt, okay? Das ist was Gutes. Und das ist wichtig, dass diese Tora die Grundlage für alles legt, was später kommen soll. Ich meine, dass in diesen fünf Büchern Mose alles im Prinzip in kompakter Weise über Gottes Plan schon drin steht, und wenn man das richtig liest, dann im Prinzip ist das, was alles andere kommt, ist nichts Neues, sondern eine Vertiefung und eine Erklärung dessen, was in den fünf Büchern Mose schon lange gesagt worden ist. Die Zeit würde nicht reichen, um hier einen Beleg, euch das zu belegen, aber man könnte das. Wichtig dabei ist, dass alles andere, was darauf aufbaut, hier als Grundlage gelegt wird. Kennt ihr die Begebenheit von aus Johannes Kapitel 4 von der Frau im Jakobsbrunnen? Mit Sicherheit gelesen. Und das ist ja die, Jesus wartet auf die Jünger und dann kommt die Frau und will Wasser holen und Jesus bietet ihr vom Wasser zu trinken, das bis in Ewigkeit sie nicht mehr dursten lässt. Und sie sagt, ja, das wäre toll. Und dann kommen sie ins Gespräch und sie merkt, oh, das ist ja ein Prophet. Weil er ja gesagt hat, die fünf Männer, die du gehabt hast, sind nicht deine, denn du hast es auch nicht dein. Und sie merkt, oh, das ist ein Prophet. Und da geht es darum, dass sie wissen will, auf welchem Berg muss man Gott anbeten. Und dann kommen sie zu einem Punkt, einem Gespräch, dass diese Frau zu Jesus sagt, ich weiß, dass der Messias kommt. Auf dem sollen wir hören. Er wird uns alle Worte reden. Auf ihn sollen wir hören. Das ist die Aussage von der Frau. Eigentlich erstmal nicht so verwunderlich, aber dann verwunderlich, wenn man weiß, wer sie war. Wer war die Frau im Jakobsbrunnen? Eine Samariterin. Das war ein Mischvolk, richtig? Ein Juden und Heiden wurden durch die Assyrer zusammengemischt sozusagen und sie ergaben so ein unreines Mischvolk. Das Wichtige dabei ist, dass dieses Volk nur die fünf Bücher Mose akzeptiert haben, mehr nicht. Sie haben keinen Propheten akzeptiert, keine Schriften akzeptiert, keine Psalmen und so weiter. Sie haben nur die fünf Bücher Mose. Aber schaut mal, diese Frau, die haben nur die fünf Bücher Mose und sie wusste, dass es einer kommen wird, das wird der Messias sein. Auf ihn sollen wir hören. Er wird uns alles sagen, was für uns wichtig sein wird. Das ist doch erstaunlich, oder? Und wisst ihr, was Jesus zu ihr geantwortet hat? Ich bin's, der mit dir redet. Weißt du, dass ich das bin? Die ab wie eine Rakete ins Dorf und sagt, hey, den müsst ihr euch anschauen. Guckt und kommt selber und schaut, ob das nicht der ist, von dem, auf den wir schon so lange warten. Und sie kommen und dann sehen sie ihn und dann sagen sie, jetzt glauben wir nicht nur, weil du es gesagt hast, weil wir ihn selber gesehen haben. Worauf ich aber hinaus will, wichtig ist, dass sie nur das hatten und ganz genau wussten, wer Jesus sein wird und was das bedeutet, an ihn zu glauben. Darf ich ganz kurz dich herausfordern? Liest du so die fünf Bücher Mose? Weißt du, wo Christus, der Messias, darin zu finden ist? Oder ist es einfach Gesetz? Was? Wisst ihr, wie köstlich, wie positiv der Gläubige wirklich diese Tora für sich in Anspruch nahm? Die erste Lektion in einer Synagoge bei einem Rabbiner, die erste Lektion, erste Klasse nach der Einschulung. Die haben sie die Kinder hingesetzt und dann haben sie, weil damals gab es halt nicht so Bibeln, sondern es waren so Tontafeln. Und die Schrift war so hineingeritzt in so Tontafeln. Und so haben sie ihn aus der Tora, so Tontafel verteilt, und auf diese Tontafel haben sie Honig geschmiert. Und die erste Lektion, die Kinder mit der Auseinandersetzung mit der Tora hatten, war folgende. Die erste Aufgabe war, jetzt schlägt die Tafeln ab. Und könnt ihr vorstellen, wie das gut ankam. Heute muss man Nutella oder irgendwas draufschmieren oder Schokolade oder so. Und sie sitzen alle da und lecken, alle Ritzen rausgeleckt und bis die Tafel blitzeblank war. Und dann war die sagte der Rabbiner, und Kinder, hat's geschmeckt? Und alle, ja. Und dann sagte, so süß ist das Wort Gottes. Das war die erste Begegnung mit dem Wort Gottes. Es ist etwas Positives, es ist was Gutes, es ist etwas Leckeres, es ist Weisung von Gott. Und nicht, oh, schon wieder. Und die mussten ja teilweise Bücher auswendig lernen, gell? Oh, nicht schon wieder. Nein, das ist was Gutes, weil Gott teilt sich mit. Das ist eine Grundlage für, und auch von dieser Grundlage, wenn man sie richtig verstanden hat, entscheidet sich nämlich Segen oder Fluch. Schlag mit mir 5. Buch Mose auf, kurz. Kapitel, sage ich euch gleich, da muss ich selbst bei mir kurz schauen, 28. Kapitel 28. Das 5. Buch Mose schließt sozusagen diese erste Zeit ab und gibt der nächsten kommenden Generation den Auftrag, das zu bewahren, was Gott gesagt hat, darin zu bleiben, was Gott als Grundlage gelegt hat. Das ist ganz wichtig. Auf der Grundlage aufbauen. Das wird für uns wichtig sein, wenn wir mit Hagar darüber nachdenken, was ist die richtige Werkzeuge und Prioritäten, diese Dinge. Also, und jetzt schaut mal, Kapitel 28 ab Vers 1. Da geht es um Folgendes. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme deines Herrn, deines Gottes gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen. Und dann kommt eine Liste der Segnungen. Also wenn du auf dieser Grundlage bleibst, wenn du dich auf meine Offenbarung, auf mein Wort verlässt, dann wird der Gott, dein Gott, dich segnen und überall das stellen. Aber wenn du das verlässt, weißt du, was dann kommt? Ab Vers 15. Die Segnungen könnt ihr dann zu Hause lesen. Mir geht es nur ums Prinzip. Schaut mal Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, so dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden alle diese Flüche über dich kommen. Und dann werden die Flüche aufgezählt. So, zwei Dinge sind entscheidend. Diese Grundlage entscheidet über Segen und Fluch. Je nachdem, ob man im Glauben und im Gehorsam darauf reagiert oder im Unglauben und Ungehorsam, gibt es eine Weichenstellung über Segen und Fluch. Das ist mal ganz grob und ganz, ich gucke auf die Uhr schon zu viel, aber es ist wichtig, dass wir im Hinterkopf haben. Warum? Wenn uns nicht klar ist, was die Rolle der 5 Bücher Moses sind, nämlich die Grundlage Gottes zu legen, der Offenbarung Gottes, dann werden wir nicht verstehen, welche Rolle und die Aufgabe die Propheten haben. Denn die Propheten kommen als Zweites. Jesus sagte, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Mose, das sind die 5 Bücher Mose. Und dann, was kommt als Zweites? In den Propheten. Was ist die Rolle der Propheten? Die Propheten bilden einen eigenständigen Teil im hebräischen Alten Testament. Die haben eine eigenständige Funktion, die haben eine bestimmte Aufgabe. Ich möchte diesen Teil genauso mit einer Schriftrolle zeichnen. So, das sind der zweite hebräische Teil, das sind die Propheten. Und jetzt ist wichtig, welche Aufgabe haben die Propheten gehabt? Ne, bevor wir über die Aufgabe, müssen wir kurz wissen, wer noch da hineingehört. Gell? Das machen wir nur ganz schnell. Wir haben, von der Schrift gibt es vordere Propheten und hintere Propheten. Dann gibt es noch große Propheten und kleine Propheten. Ich denke, davon habt ihr schon mal gehört, dass es große und kleine Propheten sind. Wer ist ein großer Prophet? Jesaja, das ist der Allergrößte. Und dann noch Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Das sind die großen Propheten. Und dann gibt es die kleinen Propheten. Nennt mir ein paar. Obadja, Amos, Daniel. Nein, dazu kommen wir, Daniel. Joel, ihr habt verstanden, ja? Das sind die kleinen Propheten. Warum sind die einen groß und die anderen klein? Nur Jesaja war halt 1,90. Nein, wir wissen nicht seine Größe. Und das hat auch nichts mit dem Berühmtheitsgrad des Propheten zu tun gehabt, weil er dann so angesehen war. Jesaja ist bei uns halt der Größte, gell? Einfach der Wichtigste. Und das hat nichts mit seiner Vollmacht, das hat nichts mit der Wirkungszeit und Wirkungsgröße zu tun. Das hat was mit dem Umfang seines Buches zu tun. Wie viele Kapitel hat Jesaja? 66. Wie viele Kapitel hat Haggai? Ja, das haben wir gelernt, gell? 2, das ist schon gut. 2, das macht groß und klein, richtig? So, und jetzt haben die Hebräer die ersten drei gesammelt, nämlich Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Und das war nämlich eine Riesenschriftrolle, könnt ihr euch vorstellen, wenn man das alles abschreibt. Schleppt mal die mit. Und demgegenüber haben sie eine andere Sammlung gemacht. Und dann haben alle die hineingepackt, die Kleinen, damit sie ebenfalls einen großen Umfang haben. Das sind eben dann die kleinen Propheten, die wir genannt haben, unter anderem Haggai. So vom Umfang gibt es nämlich die Kleinen und die Großen. Ich denke, das ist jetzt nicht spektakulär und auch nicht super ist eigentlich halsrelevant, oder? Aber nur, dass man weiß, warum man von großen und kleinen Propheten spricht. Und jetzt ist wichtig, aber es gibt vordere und hintere Propheten. Und das, denke ich, das muss auch noch klar sein. Hat jemand schon gehört davon? Weiß jemand, was ein vorderer und ein hinterer Prophet ist? Das hat auch nichts damit zu tun, dass der eine vorausgegangen ist, der andere immer hinterher. Sondern die vorderen Propheten, und jetzt wird's ein bisschen komisch, weil ich denke, das ist nicht das, was wir von Propheten kennen. Ich nenne euch ein paar. Ich habe mir die vorderen Propheten, ich rede gleich ins Mikrofon, die vorderen Propheten im hebräischen Kanon, also in der Bibel, wie Jesus sie kannte, das sind, und jetzt weiß ich, ob ihr sie zu den Propheten gezählt hättet. Ich lese euch vor. Es ist Josua, Richter, Samuel und Könige. Bitte? Genau. Josua, Richter, Samuel und Könige, wobei die beiden als ein Werk gesehen wurden. Die wurden irgendwann mal geteilt, weil es so viel waren. Und dann hat man nochmal geteilt in 1. und 2. Samuel und 1. Könige, 2. Könige. Aber eigentlich war das ein Riesenwerk, also eine Rolle sozusagen. Aber das sind die vorderen Propheten. Das heißt, ich schreibe es jetzt mal hier hin. Vorderen Propheten. Ich muss mich disziplinieren, ein bisschen sauberer zu schreiben. Die vorderen Propheten und dann gibt es die hintere. Dazu kommen wir auch gleich, hintere Propheten. So. Warum heißen die vorderen Propheten, warum hinteren Propheten? Zu den vorderen Propheten, wie gesagt, das sind all die, die wir als Geschichtsbücher kennen. Josua, Richter, Könige, Chronik, das sind für uns, Samuel, das sind für uns so Geschichtsbücher. Da lernen wir was über die Geschichte Israels, über die Könige Israels. Aber, und jetzt ist, vordere Propheten werden sie deswegen genannt, weil sie die Vorgeschichte der Propheten erzählen. Das heißt, wenn wir wissen wollen, warum es Propheten braucht, warum Gott Propheten geschickt hat, welche Funktion sie haben, das erklärt sich aus der Geschichte der Könige, beziehungsweise der Geschichte Israels, der Vorgeschichte. Und was ist das für eine Vorgeschichte? Gott hat gesagt, wenn ihr auf mich hört, wird es Segen geben. Wenn ihr nicht auf mich hört, wird es Fluch geben, richtig? Und haben die auf Gott gehört? Sehr selten, richtig? Sehr selten. Und auf Grundlage dessen, weil sie so selten auf Gott gehört haben, haben sich von Gott entfremdet, haben anderen Göttern nachgehangen. Und was musste Gott mit ihnen tun? Strafen. Aber Gott straft und das lieben gern. Bevor Gott straft, was macht er? Er mahnt. Und zwar, er ruft aus zur Buße. Das ist das klassische Wort, was wir kennen. Das heißt zur Umkehr. Bitte kehr zu mir zurück. Darum hat Gott seine Propheten immer und immer und immer und immer und immer und immer, immer wieder geschickt, um zu sagen, bitte kehr zu mir zurück, bitte. Und was bedeutet zu Gott zurückzukehren? Kehr zu dem zurück, zu was ich euch gesagt habe. Und woher weiß man, was Gott gesagt hat? So, die Aufgabe des Propheten ist, das Volk Gottes zurückzurufen zu der Tora, zu der Weisung Gottes. Das heißt, der Prophet ist im eigentlichen Sinne keiner, der einfach die Zukunft voraussagt. Das ist nicht der Hauptjob eines Propheten, nicht die Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe des Propheten, er ist ein Verkündiger, ein Prediger Gottes. Er ist ein Mahner, der sagt, ihr habt euch von Gott entfernt und Gott gibt euch eine Zeit der Umkehr. Bitte, bitte kehrt um. Das ist die Aufgabe. Und damit man versteht, warum das Volk Gottes umkehren muss, haben wir die vorderen Propheten, die uns eben sagen, schaut mal, wie das Volk gehandelt hat. Und es beginnt ja sofort bei Josua, richtig? Es dauert nicht lange. Und dann heißt es, solange noch Josua gelebt hat, dann ging es noch einigermaßen. Sobald Josua starb, kam eine neue Generation und was passierte dann? Und jeder lebte, wie er wollte. Und dann haben wir das Buch Richter. Was war das Problem? Und jeder lebte, wie er wollte, denn es gab keinen König, richtig? Anarchie. Und was da geschah, das ist eine sehr, 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 sehr düstere Zeit. Aber das gibt den Hintergrund. Und dann kommen wir zu Samuel und zu Königebücher. Und wurde es da besser? Wie viele Könige sind aufgestanden? Und wie viele haben Gott gehorcht? Wie viele wandelten in den Wegen, wie David in den Wegen Gottes wandelten? Nicht viele, richtig? Und die Folgen waren katastrophal. Wenn wir da sehen wollen, was das bedeutet, im Segen und im Fluch zu leben, dann müssen wir einfach mal diese vorderen Propheten lesen und schauen, was bedeutet, von Gott gesegnet zu sein und nicht gesegnet zu sein. Und das heißt, diese Bücher, die zeigen uns die Notwendigkeit, den Hintergrund, warum die Propheten überhaupt kommen mussten, weil das Volk sich von Gott, von der Grundlage, von der Tora, sich entfernt hat. Und wer sind diese hinteren Propheten? Das sind die Großen und die Kleinen. Das ist im eigentlichen Sinne, wir kennen, also das ist die, wir als Propheten kennen. Also das sind die großen Propheten und die kleinen Propheten. Also in dieser Zweiteilung teilt sich die Prophetenbücher aus. Also, und jetzt ist es wichtig. Das heißt, der Prophet hat eine Aufgabe, das Volk zurückzurufen. Und jetzt in dieser Funktion von der Schrift her oder von der Weisung Gottes oder von der Umkehr, sagt er, wenn ihr umkehrt, dann schenkt euch Gott was? Segen. Und wenn ihr nicht umkehrt, dann schenkt euch was? Fluch. Und jetzt prophezeit der Prophet oder spricht der Prophet in die weite Zukunft hinein und sagt, wie wird Gott segnen? Auf welchem auf welchem Wege gibt es den Segen Gottes? Oder auf welchem Wege wird es den Fluch geben? Und somit kommt die ganze Verheißung des Propheten über den Messias und den Segensweg, die Rettung und dann auch das Gericht, was wir so klassisch von den Propheten kennen, dass die in der Zukunft über die Rettung und über das Gericht prophezeien. Aber es passiert, das ist immer aus der jetzigen Situation, immer aus der konkreten Situation der damaligen Zeit. Sie ermahnen das Volk zurückzukehren und dann wird verheißen das, was Gott tut. Habe ich euch verloren bis dahin oder ist es einigermaßen klar? So, und darum ist, ich mache das jetzt auch mit zwei verschiedenen Farben, mit Grün als Segen und Rot als Fluch. Das heißt, dann verkündigt der Prophet in die weite Zukunft und das ist Segen. Oder er verkündigt in die Zukunft auch und das ist Fluch, Gericht. Diese beiden Botschaften finden sich eben dann auch bei den Propheten. Merkt ihr? Das findet sich auch bei der Tora, weil das ist die gleiche Botschaft. Die verkündigen nur das, was Gott schon lange hier verheißen hat. Letztendlich sagen sie nichts Neues über die Zukunft, sondern sie geben einfach genau Detail darüber. Wie wird dieser Segen aussehen und wie wird der Fluch aussehen? Okay, das heißt, wenn wir uns mit dem Buch Haggai auseinandersetzen und uns überlegen, das heißt, was ist die Hauptbotschaft also der Propheten? Der Bußruf, richtig? Umkehr. Müssen wir das im Buch Haggai finden. Wollen wir das mal ganz kurz suchen? Zumindest eine Stelle oder zwei, dass wir sehen, ob wir auf der richtigen Spur sind. Also wir schlagen Haggai auf. Finden wir da dieses Bild von Segen und Fluch? Wo finden wir das? Ihr könnt das auch kurz erzählen in eigenen Worten. Wenn ihr natürlich Verse habt, ist auch gut. Okay. Wo es heißt, wendet euch zu mir, baut meinen Tempel, dann werde ich Segen schenken. Da, wenn ihr eure eigenen Häusern hinterherlauft, euer eigenes Leben, dann kein Wunder, dass ihr nichts habt. Das ist Fluch. Da ist das Bild. Wer sich auf Gott verlässt, wer sich ihm zuwendet, er erfährt Segen. Das finden wir ganz stark im Buch Haggai. Und dann schaut man in Kapitel 2, Vers 15, möchte ich vorlesen. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurde es 10. Kam man zur Kelterkufe, um 50 Pura zu schöpfen, wurde es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt gekommen. Ihr seid nicht umgekehrt, spricht der Herr. Und dann heißt es, richtet euch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus. Das ist das, kehrt um. Wieso kehrt ihr nicht zu mir um? Wisst ihr, wer segnet? Also da finden wir bei Haggai ganz stark dieses Anliegen des Propheten, das Volk zu Gott wieder zu rufen. Damit klar wird, warum, da müssen wir eben ein bisschen am Hintergrund vom Haggai arbeiten. Was geschah da? Was haben sie nicht getan? Wieso haben sie sich von Gott abgewandt und so weiter? Aber versteht ihr so einigermaßen, was die Funktion eines Propheten ist? Er ruft zu Buße, das ist natürlich nichts Neues. Aber zu Buße rufen bedeutet, er ruft zu Gott. Zu Gott zu rufen bedeutet, er ruft zurück zu der Offenbarung Gottes. Der Prophet Gottes ruft immer zu der Tora, zu der Weisung. Wir können sagen, zu der Schrift. Der Prophet sagt nichts irgendwas über die Zukunft, was keine andere wissen kann. Das ist so das Verständnis und unseres Verständnisses von heutigen, von der Prophetie. Ein Prophet ist der in die Zukunft weissagt und dann sagt, ja, wisst ihr, was dann passiert dann und dann. Oh, er hat halt was geschaut in diesem Sinne. Das ist nicht die Hauptfunktion eines Propheten. Er ruft zurück zu Schrift und somit. Und zu Schrift zu kommen bedeutet, zu Gott zu kommen. Bedeutet, auf den Boden des Segens sich zu begeben. Jetzt eine Sache noch, und zwar eine Rolle fehlt uns noch. Und welche ist das? Was sagt Jesus in Lukas? Die Psalmen, genau. So, jetzt male ich einfach eine Rolle. So, das sind die Psalmen. Jetzt, wenn wir sagen, ja, wieso erwähnt er extra Psalmen? Da, wir haben ja jetzt 5 Bücher Mose, dann haben wir die vorderen Propheten, Josua, Richter, Samuel und Könige. Und dann fehlt uns zum Beispiel, Chronik fehlt uns, uns fehlen ja ganz viele Bücher, gell? Wo sind sie denn? Die sind alle jetzt hier unter dieser Überschrift Psalmen. Wenn Jesus sagt, und was mich über mich geschrieben steht in den Psalmen, dann meint er nicht nur in dem Psalmbuch. Wisst ihr warum? Weil die Psalmen die Überschrift ist für den dritten Teil der hebräischen Bibel. Nämlich, man kann es auch übersetzen mit Weisheitsliteratur oder Schriften. Wird eine Weisheitsliteratur schreiben. Weisheit. Warum aber sagt Jesus Psalmen? Warum sagt man über diesen Teil Psalmen? Wisst ihr, dass der Hebräer sich bei den Namen geben sie immer sehr einfach macht. Er nimmt immer das Erste, was kommt, dann das nimmt er und dann sagt er, das ist der Name dafür. Nur als Beispiel. Das erste Buch Mose heißt auch Genesis und das ist, was bedeutet das? Im Anfang. Wie beginnt das erste Buch Mose? Im Anfang schuf Gott. Merkt ihr das? Das heißt, die ersten zwei Wörtchen werden genommen und die werden als Überschrift genommen. So geht man hin und hier beginnt
dieser Teil mit Psalmen. Und dann Hiob und Hohelied und so weiter.
Ich komme gleich noch dazu. Weil die Psalmen eben am Anfang stehen, heißt dieser Block Psalmen. Oder eben Weisheitsliteratur. Was ist Weisheitsliteratur? Das ist auch nochmal wichtig zu begreifen. Welche Funktion also übernimmt dieser Teil der Schrift? Weil wir jetzt nicht so im Schwerpunkt uns damit beschäftigen, mache ich das sehr kurz. Welche Funktion übernimmt das? Was ist biblische Weisheit, Freunde? Jawohl, da hat einer sehr gut aufgepasst. Biblische Weisheit ist nicht viel Wissen. Nicht der viel weiß, der ist weise, sondern der ist weise, der entsprechend dem Wort Gottes lebt. Der ist weise. Das ist die Definition von Weisheit. Also wer auf das Wort Gottes hört und sein Leben danach ausrichtet, der wird in der Schrift oder in der Bibel als weise bezeichnet. Und jetzt passiert Folgendes. Diese ganzen Bücher, die dann auftauchen, ich zeige euch ein paar mehr, die da drin stehen, zeigen, wie Leute auf die Propheten gehört haben und zurück zu der Tora gekehrt sind. Wenn jemand zu der Tora zurückgekehrt ist, zu der Weisung Gottes, glückselig er, zu preisen ist er, zu beneiden ist er, und er wird hoch besungen in den Psalmen. Wer aber sich nicht auf das Wort verlässt, der ist dann ein Narr, richtig? Das heißt, dieser Teil der Schrift zeigt uns, welche Auswirkungen hat das?
Wo finden wir nämlich Segen und Fluch?
Wo zeigt sich das ganz praktisch im Leben? Und darum sind die Sprüche geschrieben und das finden wir bei Hiob, das finden wir in den Psalmen, wir finden überall diese, wer lebt im Segen und wer lebt nicht im Segen, wer sich auf Gottes Wort verlässt. Wie beginnen die Psalmen? Was ist der Psalm 1?
Schlag mal auf ganz kurz.
Im Rat der Gottlosen, sondern?
Was, aber im Gegenteil, wenn...
Ja,
ihr kennt den Psalm gut. Seht ihr das?
Glücklich der Mann oder die Frau, Der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, noch dem Weg der Spötter nicht betritt, noch nicht im Rat der Spötter sitzt. Das ist interessant, gell? Erst mal folgen, dann draufgehen und irgendwann mal ganz sich hinsetzen. Das ist ein Prozess. Und dann heißt es, sondern hat Lust am Gesetz, hat Freude. Er macht so, ah, lecker. Das ist ja was Gutes. Nicht, oh, schon wieder Bibelstunde. Oh, schon wieder stille Zeit. Oh, die kenne ich doch, die Geschichten alle. Er weiß, dass es gut für ihn ist, weil das bewahrt ihn oder es gibt ihm Leben und gibt ihm Kraft. Er weiß das. Und die ganzen Psalmen, die Psalmen beginnen nicht ohne Grund damit. Sie zeigen uns, was bedeutet das, im Willen Gottes zu leben? Was bedeutet das, auf die Propheten zu hören und zurück zu Gott zu kehren? Und dann werden der Segen oder die Segnungen, Seligpreisungen beschrieben oder nicht. Nur als Beispiel, was ist der längste Psalm? Schlag mal mir ganz kurz auf. Was beschreibt der längste Psalm? Nein, nicht die Schöpfung, sondern das Wort, die Weisung. Und zwar wird die Weisung mit 8 verschiedenen Begriffen beschrieben, weil mit einem Begriff reicht nicht, alles zu sagen, wie toll die Tora ist. Schaut mal in, das sind immer Verse, 8 mal A, 8 mal B, 8 mal C, 8 mal, so nach dem hebräischen Alphabet wird so viel über Gutes gesagt. Ich lese es nur die zweite Strophe euch vor und einfach um das Gespür zu geben. Das ist ein Weiser, der hat verstanden, wie gut das Wort Gottes ist, die Tora. Vers 9. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. An den Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als an allem Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht. Merkt ihr? Das ist, wie der Psalmist sagt, wie gut es ist, sich auf das Wort Gottes zu verlassen. So, also, der ist weise und der wird in den Weisheitsliteratur wird uns gezeigt, wer auch Acht gibt auf das Wort Gottes. Wisst ihr, welcher Prophet taucht nicht bei den Propheten auf, den wir ganz klar bei den Propheten einordnen würden? Daniel. Wisst ihr, der Daniel taucht beim Hebräer, ist Daniel hier. Da ist Daniel. Obwohl er ein Prophet ist, zählen die ihn nicht zu den Propheten, sondern zu der Weisheitsliteratur. Wisst ihr warum? Weil für den Hebräer nicht der Salomo als der Weiseste gilt, sondern Daniel. Wenn man wissen will, wie der Ausgang bei Salomo ist und bei Daniel, da kann man verstehen, warum. Wisst ihr, was hatte Daniel für eine Funktion, für einen Job, für einen Beruf? Ein Hofbeamter. Und was war sein Titel? Bitte? Er war ein Weiser. Kennt ihr die Weisen aus dem Morgenland? Wer waren die? Damals Sterndeuter, Zauberer, aber das waren Hofbeamte aus dem Morgenland. Wo liegt das Morgenland? Bitte? Babylon, da unten, Zweitstromland. Und das waren Hofbeamte, die den König beraten haben. Nun, diese Hofbeamten könnten den König nur beraten, wenn sie Sterne gedeutet haben. Die haben halt Sterne gelesen und gesagt, König, zieh in den Krieg oder zieh in den nicht. Sternenkult. Daniel hat aber den König nicht so beraten, gell? Woher wusste Daniel was über die Träume oder was kommen sollte und so weiter? Von Gott. Und er war der Höchste der Weisen dann, oder? Er wurde über alle gesetzt und alle mochten ihn. Nee, gell? Sie hassten ihn, weil sie waren neidisch, weil er so viel Weisheit besaß. David war schlechthin der Weise, weil er lebte entsprechende Lehre. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen, bevor ich zu der Fragenrunde komme und zum Gebet mit euch. Zeit ist schon wieder fast rum. Schlag mit mir kurz Daniel Buch auf.
Daniel?
Kapitel 9. In Daniel Kapitel 9 haben wir doch das Gebet Daniels. Und jetzt, das ist etwas, was unmittelbar mit unserem Buch Haggai zu tun hat. Das werden wir im Laufe der Zeit noch merken. Nämlich, als das Volk Israel in der Gefangenschaft, in der 70-jährigen Gefangenschaft gewesen waren, gegen Ende dieser Gefangenschaft hat Daniel etwas gelesen. Schaut mal in Kapitel 9, ab Vers 1 möchte ich euch vorlesen. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus von Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft, achtete ich, Daniel, in den Buchrollen auf die Zahl der Jahre, die über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über die Trümmer Jerusalems dahingehen sollten. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um im Gebet und Flehen zu suchen und zu fasten im Sarg und Asche. Das heißt, was hat er da getan? Buße getan. Schaut mal, was hat Daniel gemacht? Daniel hat die Bibel, nämlich die Propheten gelesen. Und die Propheten, was ist die Botschaft von den Propheten? Buße, tut Buße, kehrt um zu Gott. Das, was euch widerfährt, dieser Fluch, ist aufgrund eures Ungehorsams. Und Daniel, obwohl er eigentlich ein guter Mann war, gell? Im Stellvertreten für das ganze Volk, tut Buße und er sieht, oh, er liest eins von den großen Propheten, er liest Jeremia und hört darauf und tut Buße. Und dann dürfen die gehen. Warum steht ja so 70 Jahre, da muss man nicht Buße tun, gell? Gott hat es ja eh verheißen. Oh nein, 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 nein. Gott will erbeten werden. Aber der Punkt ist, das ist Weisheit. Das heißt, er achtet auf die Propheten und handelt entsprechend der Lehre und erfährt Segen. Und das ist jetzt nicht nur in dem einen Fall, sondern das ist Daniel von seiner Haltung. Darum ist er weise. Versteht ihr das? So, das heißt, das ist die Reaktion auf die Propheten. Wie reagieren sie? Das ist der Teil, und dazu da gehören auch andere Schriften hinein, wie Esra, Nehemia und all diese, zu denen wir auch noch kommen müssen. So, ich hoffe, ich überfordere euch nicht mit diesen Informationen und mit dieser Hinführung. Wichtig ist, das heißt, wir haben eine, das Alte Testament besteht aus drei Teilen. Wenn wir mit dem Buch Haggai uns beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit den Propheten, einen von den kleinen Propheten, aber mit dem Prophetenteil, mit den hinteren Propheten, nicht vorderen, das heißt mit den Propheten, der uns hinweist, nämlich zu Gott zurückzukehren, um Segen zu erfahren. Und das gilt es in dem Prophetbuch Daniel dann zu suchen. Und die vordere Geschichte, sie führt uns hin, damit wir verstehen, was da geschieht. Und die hintere Geschichte zeigt uns, was daraus dann geworden ist. Ob es zum Guten oder zum Schlechten. Ob das Volk Buße getan hat oder nicht. Ich hoffe, dass im Laufe der Zeit es euch noch, dass ich zeige, dass es wichtig ist, das also im Hinterkopf zu behalten. Also, wir nähern uns mit kleinen Schritten dem Propheten Haggai. Die nächste Bibelstunde, nächste Woche, wollen wir uns den Hintergrund anschauen. Das heißt, wir schauen uns den Propheten selbst an. Jetzt wissen wir, er gehört zu den Kleinen. Jetzt gucken wir, wie klein er war. Wer war er, der Prophet Haggai? Und wir schauen uns den geschichtlichen Hintergrund. Wo kam das Volk her? Aus welcher Gefangenschaft, warum mussten sie wieder aufbauen und unter welchen Umständen, was brachte sie dazu, lieber ihre eigenen Häuser aufzubauen als den Tempel, all diese Dinge, da gucken wir uns ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund vom Propheten Haggai an. Ich hoffe, das ist für euch genauso spannend und interessant und dass ihr wiederkommen werdet wie für mich und das ist so der nächste Schritt für den nächsten Mittwoch.